Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Ich bin wie immer Celine Schmidt-Hamburger und ich freue mich auf unsere Auftaktfolge zur 8. Staffel. Heute dreht sich alles um die Quartiersforschung. Und an einem kommt man dabei nicht vorbei. Und das ist Professor Dr. Olaf Schnur. Er bringt nämlich eine Fülle an Expertise und Erfahrungen mit. Er leitet den Forschungsbereich des VHW, das ist ein gemeinnütziger Ideal- und Fachverband mit Sitz in Berlin, der sich in gesellschaftlichen Fragen rund um Stadtentwicklung und Wohnen engagiert. Zudem ist er aktuell außerplanmäßiger Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir ergründen heute, was Quartiere eigentlich sind, warum die Quartiersforschung so wichtig ist und welche Erkenntnisse sie für die Planung unserer Städte liefert. Was macht ein Quartier zu einem lebenswerten Ort? Wie beeinflussen soziale, kulturelle und wirtschaftliche Faktoren die Entwicklung von Nachbarschaften? Olaf Schnur wird uns mitnehmen in die Welt der Quartiersforschung und erläutern, wie seine Arbeit helfen kann, Herausforderungen wie soziale Segregation, Integration und den Umgang mit städtischen Ungleichheiten zu bewältigen. Die heutige Urban Legend porträtiert übrigens etwas Alltägliches, was für viele Menschen als lebendiger Treffpunkt und Symbol für den Zusammenhalt der Gemeinschaft gilt. Und Süßigkeiten gibt's auch. Bevor wir in dieses spannende Gespräch einsteigen, will ich euch aber auch nochmal auf unseren Instagram-Account hinweisen, schallundraum-podcast. Dort gibt's wie immer aktuelle News, spannende Einblicke und Updates rund um das Staffelthema. Und außerdem, ihr habt es ja vielleicht schon gehört, sie sind wieder da, unsere allseits beliebten Schall- und Raum-Socken. Die könnt ihr sehr gerne bestellen und zwar unter podcast@bzb-bremen.de oder über Instagram. So, genug der Vorrede. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Olaf Schnur und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf die faszinierenden Einblicke in die Welt der Quartiersforschung. Also, let's go! Hallo Herr Schnur, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für ein Gespräch mit mir zum Thema Quartiersforschung.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und auf das Gespräch.
Schön. Natürlich, Sie haben ja schon die eine oder andere Folge gehört. Wissen Sie jetzt, was auf Sie zukommt? Und zwar gibt es natürlich auch jetzt mit Ihnen das Assoziationsspiel, dass ich und die Zuhörenden Sie ein bisschen besser kennenlernen. Und ich erkläre nochmal kurz die Regeln. Also ich erzähle Ihnen gleich ein Wort oder ein Sachverhalt und Sie können dann ganz spontan sagen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt.
Okay, ich bin gespannt.
Perfekt, dann fangen wir mal an mit dem ersten Begriff und der lautet Perspektive.
Perspektive, finde ich, ist ein sehr positiv assoziierter Begriff für mich, weil das bedeutet, wir gucken in die Zukunft und wir gucken auch mit einer positiven Einstellung in die Zukunft.
Schön. Jetzt gehen wir ein bisschen in Ihre Biografie rein, und zwar Bonn.
Das überrascht mich jetzt wirklich sehr, was Sie hier ausgegraben haben. Bonn ist für mich ein Ort, an dem ich studiert habe, ein schöner Ort, der für das Studium wirklich ganz, ganz wunderbar war, eine sehr überschaubare Stadt. Und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich will jetzt ein bisschen Großstadt haben, dann konnte ich mich in die U-Bahn setzen und nach Köln fahren.
Ja, das Quartier der Träume.
Ja, also Quartier der Träume, das ist natürlich eigentlich nicht zu beantworten. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist so ein soziales und ökologisches Bullabü vielleicht mit begrünten Dachflächen und mit verkehrsberuhigtem Umfeld und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich ziemlich naiv. Ich denke, das Quartier der Träume muss man dann doch ein bisschen differenzierter betrachten. Es wäre vielleicht wirklich eher eine Fachfrage für einen späteren Zeitpunkt im Podcast.
Na, da haben wir schon mal was, wo wir dran anknüpfen können. Ist doch perfekt.
Genau.
Es geht weiter mit Tübingen.
Ja, Tübingen heißt für mich 3 Jahre Forschung und Lehre in einem wunderschönen und spannenden Umfeld am Neckar.
Schön. Witzigerweise ist für mich Tübingen auch nämlich ein wichtiger Ort, weil ich da mal während eines Praktikums in Stuttgart, haben wir da einen Betriebsausflug hingemacht und hatten eine Führung im französischen Viertel. Und das war eigentlich tatsächlich der Moment, an dem ich mich entschieden habe, mehr in die Stadtentwicklungsrichtung zu gehen, weil mich das so geflasht hat damals. Ja, deswegen habe ich natürlich diesen Begriff ausgewählt, dass ich auch nochmal was von mir erzählen kann.
Ja, ja. Das französische Viertel war auch ein beliebter Ort für Exkursionen natürlich mit Studierenden, weil man dort natürlich auch sehr, sehr schön Quartiersentwicklung auch zeigen kann und vielleicht auch so etwas wie Quartiersentwicklung der Zukunft, obwohl das französische Viertel nun jetzt auch schon etabliert ist. Aber man kann aus den Erfahrungen von dort sicherlich eine Menge lernen.
Mhm. So, Lieblingsort?
Berlin-Kreuzberg. Ist sehr urban, ist fragmentarisch, hat viele Brüche und ich gehe da gerne spazieren, mache gerne Stadtspaziergänge dort. Und immer wenn man da unterwegs ist, bringt man eine neue Geschichte mit.
Schön. Ja, das nächste Wort wäre jetzt nämlich Berlin gewesen, aber vielleicht ist das ja dann auch eine ähnliche Antwort.
Ja, ach, zu Berlin könnte ich auch sagen, ich wohne ja in Berlin und auch in Kreuzberg, deswegen ist mir das auch alles bekannt. Aber Berlin ist auch wirklich eine spannende Stadt, die hat sich in den letzten 30 Jahren massiv verändert, im Sinne von Internationalisierung. Und Berlin hat sich sicherlich auch so ein bisschen angeglichen, zunehmend verloren. Deswegen ist Berlin auch wirklich ein interessanter Ort in der Hinsicht.
Gut, Zusammenhalt.
Zusammenhalt finde ich wichtig, aber eben auch schwer herzustellen. Und das ist auch eine ambivalente Kategorie. Ein Zusammenhalt hat ja so eine normative Komponente. Und es ist dann immer die Frage, wer will eigentlich, dass wer, warum, auf welche Art und Weise, wo zusammenhält? Und wollen das die Leute denn eigentlich selbst? Deswegen ist aber vielleicht eine schöne Utopie, Zusammenhalt mehr zu leben, vielleicht auch in Stadtentwicklung irgendwie mehr zu etablieren.
Gut, wir nähern uns der Zielgeraden. Bremen.
Jan Böhmermann. Aber nee, also Spaß beiseite. Aber nee, aber ich denke auch fachlich kann ich sagen, die neue Fahr ist für mich etwas, was ich mit Bremen verbinde. In der Fahr haben wir als VHW gemeinsam mit der GEWOBAR auch wirklich schon sehr interessante Projekte gemacht. Im Sinne von Zukunftsdialog dort, wie geht es weiter mit dem Quartier und auch mit Bildungslandschaften dort. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Viertel und das habe ich sehr zu schätzen gelernt, auch das kennenzulernen.
Vielleicht Ihr Tipp gegen Sommerhitze.
Schokoladeneis.
Klassiker. Wäre, glaube ich, auch meiner.
Ja. Ja. Eine andere Sache wäre natürlich noch Wälder und Seen, aber die sind in den Städten eben nicht so häufig zu finden.
Na, das stimmt. Nun gut, und der letzte Begriff ist Quarterlife-Crisis.
Quarterlife-Crisis. Das müsstest du erstmal erklären, was das ist. Ich kenne nur die Midlife-Crisis.
Ja, also das lehnt sich auch daran an. So in den letzten Jahren ist es auch so ein bisschen zu so einem Internetphänomen geworden oder so einer bisschen Generationenfrage oder Milieufrage vielleicht sogar eher. Dieser Zeitpunkt, wenn man mit dem Studium fertig ist, dass man dann nicht genau weiß, was man machen soll. Gerade so in Zeiten der, ja, jetzt nutze ich wieder diesen Begriff, multiplen Krisen, dass es da so ein bisschen so ein Druck auf einem lastet und genau.
Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das entsteht und da ist. Also ich bin dann wahrscheinlich eine andere Generation, aber mich betrifft natürlich dieses ganze multiple krisenhafte Umfeld auch und denke, wichtig ist es, Ruhe zu bewahren, Gelassenheit zu bewahren, vielleicht auch nicht so intensiv allen Medien zu folgen und die alles nicht so nah an sich heranzulassen, aber natürlich trotzdem reflektiert zu bleiben. Und ich denke, in unserem Bereich Stadtforschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung können wir auch eine ganze Menge tun, um dem auch entgegenzuwirken, diesem Unsicherheits- und Gefühl und diesem Risikogefühl, was man vielleicht so mit sich trägt jetzt inzwischen auch nach der Pandemie.
Okay, dann vielen Dank. Genau, jetzt steigen wir mal ins Hauptgespräch ein. Sie hatten es ja jetzt gerade eben schon so ein bisschen anklingen lassen. Und wir wollen ja heute uns eben, oder wir wollen gemeinsam Quartiere erforschen heute. Und wenn Sie jetzt so an Ihr eigenes Wohnviertel oder Quartier denken, was macht das denn für Sie besonders? Und gibt es da vielleicht auch Aspekte, die Ihre Forschung inspiriert haben oder immer noch inspirieren?
Ja, also ich hatte es ja schon angedeutet. Ich lebe in Berlin-Kreuzberg. Mein Wohnumfeld ist unheimlich urban. Ich glaube, das ist so ein klassisch urbanes Umfeld. Ein paar Straßen weiter findet man eine Granitplatte im Boden bei uns. Da steht drauf, hier ist der geografische Mittelpunkt Berlins und das ist genau an der Grenze zum Bezirk Mitte, so in der Nähe des Jüdischen Museums, wer vielleicht Berlin ein bisschen kennt. Und das Besondere an dem Wohnumfeld ist, dass es ein Scharnier ist zwischen Gebieten um den Checkpoint Charlie herum, Friedrichstraße, wo es sehr hochpreisige Nutzungen gibt, Büronutzung, Tourismus und so weiter, und einem südlichen Gebiet um den Mehringplatz herum, was ein benachteiligtes Quartier ist mit entsprechenden Herausforderungen. Und genau in dieser Übergangszone ist das eben. Und da prallen auch unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Da hofft man natürlich, dass sich das irgendwie ausgleicht. Aber Das ist, denke ich, doch eher nicht der Fall, weil dieses Dazwischen, wo ich auch wohne, ist neu gebaut worden und entsprechende soziale Milieus wohnen dann eben auch dort, nämlich so wie ich, Akademikerin, Akademiker mit gutem Verdienst und so weiter. Und ja, also das ist interessant, jedenfalls in so einer Übergangszone zu sein. Und wo ich wohne, sind auch nicht einfach so schnöde Neubauten. Interessant daran ist auch, dass es auf ein Konzeptvergabeverfahren zurückgeht, was in Berlin eine Seltenheit ist. Also der gesamte Städtebau in diesem Areal ist in mehreren Baufeldern neu um den ehemaligen Blumengroßmarkt herum in Berlin gebaut worden. Und da sind neue Platzsituationen entstanden. Der öffentliche Raum ist ganz neu. Es gibt aktive Erdgeschosse, es gibt Projekträume, Läden für den täglichen Bedarf und so weiter, sodass sich das ziemlich schnell belebt hat. Und dafür haben Architekten und Bauherrinnen, Bauherren dort diverse Preise eingeheimst. Also im Grunde haben die das sozusagen das ein bisschen verwirklicht, auch was Jan Gehl vielleicht in Städte für Menschen so wunderbar aufgezeigt hat. Und sie hatten ja gefragt, inwieweit Aspekte meines Wohnumfelds hier meine Forschung inspiriert oder beeinflusst haben. Also das tut es natürlich inzwischen, weil ich kann quasi sehen, wie so etwas entsteht und wie sich so ein Quartier praktisch entwickelt, so wie so eine Art Live-Studie. Aber ich würde das auch eher umgekehrt sehen. Also meine Forschungen haben im Grunde eigentlich oder meine Affinität zu solchen städtebaulichen Situationen auch dazu geführt, dass ich da jetzt eben wohne, wo ich wohne. Also.
Ja, das hätte ich jetzt auch nochmal nachgefragt.
Ja, genau.
Was, genau, Sie haben es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass das natürlich Ihr fachlicher Hintergrund ist, aber was hat Sie denn ursprünglich mal dazu bewogen, sich auf die Quartiersforschung zu spezialisieren?
Ja, ist eine interessante Frage. Das war eigentlich auch nicht so richtig eine rationale Entscheidung, so nach dem Motto, was könnte denn eine interessante Spezialisierung werden, die mich irgendwo hinbringt oder so. Das ging eher anders. Also schon in der Zeit, als ich nach dem Studium in dem Forschungsbüro Empirica gearbeitet hatte, ging es in vielen Projekten, die wir da in den 90er Jahren gemacht hatten, um neu gebaute Wohngebiete, um städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und so weiter. Das war vor allem in Berlin und in Leipzig. Und mich hat damals auch schon immer dieser Mikrokosmos fasziniert, der sich vor Ort so auftut, wenn man so reintaucht. Und danach habe ich ja lange an der Humboldt-Universität gearbeitet und dort Lehrveranstaltungen gemacht, Projektveranstaltungen, aber auch Tagesexkursionen. Und wenn Sie das in Berlin machen, landen Sie eben sofort auch wieder in dieser Welt der Kieze quasi und sind dort unterwegs. Und es hat mich da eben immer wieder hingezogen. Ich fand dieses Lebensweltliche vor Ort immer ganz besonders spannend. Und nicht ohne Grund habe ich dann meine Doktorarbeit auch so eigentlich ausgerichtet in Moabit damals, ein Berliner Stadtteil, und auch dort wieder in Quartieren geforscht. Und die Klammer, die das alles verbindet, die war praktisch dann da. Das ist der kleinräumliche Kontext, das Quartier, der zentrale Bezugsort, den die Menschen so in der Stadt haben, so eine Mesoebene, in der einfach viel passiert. Und das fand ich schon immer mega spannend. Ja, und dann war die Frage, gibt es da was? Gibt es da jemanden, der dazu konkret forscht? Ist das Gebiet irgendwie abgesteckt? Da habe ich international eine Menge gefunden, aber im deutschsprachigen Bereich eigentlich ganz wenig. Und dann war für mich ein Meilenstein der Deutsche Geographentag, wie er damals noch hieß, in Bayreuth, ich glaube 2007. Da habe ich einen Arbeitskreis zu dieser Thematik gegründet in der Deutschen Gesellschaft für Geographie. Und dann habe ich eigentlich damit begonnen, nicht mehr nur in Quartieren empirisch zu arbeiten, weil ich es so spannend fand, sondern auch über das Quartier als Phänomen zu reflektieren und zu forschen. Und dass sich das dann heute, das Thema Quartiersforschung in meinem Forschungsalltag sehr stark etabliert hat, das ist halt so, bis heute auch geblieben. Es liegt sicherlich auch daran, dass Quartier in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der Forschung in vielen Kontexten immer stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, hat also eigentlich tatsächlich immer mehr Bedeutung bekommen. Also zum Beispiel in der europäischen Stadtentwicklung, wenn man sich die ganzen Policy Paper und so weiter anschaut, die wir in den letzten Jahren so hatten. Und die Frage war ja auch, warum Quartiersforschung so wichtig wäre. Ich denke, dass es wichtig ist, die Quartiersebene, das ist inzwischen Konsens allgemein. Und das ist auch schön, aber gleichzeitig eben auch eine Herausforderung, weil also immer wenn so ein breiter Konsens da ist, wirkt das schon erstmal etwas verdächtig. Also wir gucken schon auf so etwas wie so einen vielstimmigen Chor, würde ich sagen, der aus unterschiedlichen Richtungen mit ganz unterschiedlichen Tonalitäten in Bezug auf das Quartiersverständnis, die Verwendung des Quartiers Begriffs, Verwendung des Quartierskonzepts so anstimmt. Und ein Grund, warum Quartiersforschung eben so wichtig ist, ist es, diesem öffentlichen, fachöffentlichen Diskurs eine strukturierte, wissenschaftlich basierte Begriffsbildung erstmal entgegenzusetzen. Das wäre der erste Schritt. Es ist einfach wichtig, solche Begriffe, die wir im Alltag gebrauchen, und die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, zu reflektieren. Und es geht dann gar nicht darum, so eine letztgültige Definition oder sowas hinzulegen, sondern darum, die Reflexion darüber zu beginnen, dass man darüber einfach nachdenken muss. Und ich denke, das ist inzwischen ganz gut gelungen. Und ein paar weitere, aber dann vielleicht naheliegendere Gründe, Quartiersforschung heute auch weiter zu betreiben, die liegen, denke ich, in den 90er Jahren, würde ich sagen, als die Vorläuferprogramme und dann schließlich das Programm Soziale Stadt kamen. Da war eigentlich das Quartier erstmal so richtig im Fokus integrierter Stadtentwicklung angekommen. Das hat sich bis heute nicht mehr geändert. Eigentlich eher im Gegenteil. Und weil die Quartiersebene der Stadtentwicklung inzwischen so relevant geworden ist, zum Beispiel bei benachteiligten Quartieren, bei Projektentwicklungen und so weiter, ist es natürlich auch klar, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch nachgefragt sind, ne? Zum Beispiel darüber, wie funktionieren lokale Netzwerke, wie funktioniert Nachbarschaft, wie kann man Konflikte lösen, welche baulichen Rahmenbedingungen sind gut, damit das Zusammenleben klappen kann und so weiter. Das ist dann natürlich enorm wichtig. Und da kann man so in so einem Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis und hin und zurück, kann man, glaube ich, da ganz gut was bewirken. Und das findet in den letzten Jahren statt durch viele unterschiedliche Akteurinnen und Akteure, auch in der Wissenschaft.
Ja, das ist total interessant, dass Sie sagen, ne, weil dieser Begriff Quartier ist ja allen irgendwie ja ein Begriff, ne, man nutzt den tagtäglich oder meinetwegen auch Kiez oder Grätzl, wie man das in Österreich sagt. Man sieht es überall im Stadtbild, jetzt hier gerade durch Bremen laufen zum Beispiel, auf den ganzen Baustellen sind so Werbemaßnahmen, die dann irgendwie heißen, hier entsteht das Tabakquartier oder Kaffeequartier oder Magellanquartier oder so. Und ich habe auch jetzt für die Vorbereitung der Staffel mich durch diverse Quellen mal durchgeklickt und bin da auch bei so einem YouTube-Vortrag von irgendwelchen Projektentwicklern gelandet. Und die haben auch nochmal gesagt, dass einfach Quartiersentwicklung oder Quartiersprojekte mittlerweile so einen 200-Millionen-Euro-Markt bedienen. Also das ist ja schon, na, die erhoffen sich ja was davon. Und ich weiß, also vielleicht haben Sie da auch direkt eine Antwort drauf, warum Leute auf diesen Begriff so anspringen.
Auf jeden Fall. Also dieser Begriff ist natürlich wirklich sehr interessant und er wird nicht nur für Quartiere benutzt. Also inzwischen gibt es auch
Ja,
Biersorten, die
ja,
mit
ja.
dem Begriff Quartier, vielleicht kennen Sie das, Quartiermeisterbier. Finde ich ganz schön, weil damit auch soziale Projekte tatsächlich so im Quartierskontext unterstützt werden. Und Investoren, Projektentwickler, ja, die lieben den Begriff. Woran liegt das? Liegt sicherlich auch daran, dass der Begriff gerne so positiv konnotiert wird. Wenn man sich die Etymologie mal anguckt, ist ja Quartier auch, steht Quartier ja auch so etwas für so etwas wie ein Lager, auf dem man sich betten kann, so etwas in der Art. Das heißt, das strahlt so etwas Heimeliges aus, gibt vermeintlich Sicherheit und Schutz, verspricht einen nicht allzu komplexen Alltag, ne, gibt vielleicht ein Gefühl der Identifikation, des Zuhause-Seins und so weiter und so fort. Und das und noch viel mehr kann man in diesen Begriff alles rein interpretieren. Das liegt daran, dass der Begriff so ähnlich funktioniert. So stelle ich mir das immer vor. Versuche mir das mal billig vorzustellen, wie ein Passepartout bei einem Bild. Sie können einfach immer unterschiedliche Bilder drunter legen, dann können Sie das einrahmen und für Ihre Bedürfnisse passend sozusagen dann imaginieren, was das sein soll. Und das zum Beispiel ein neu gebautes Quartier, das so beworben wird mit dem Quartiersbegriff, normalerweise am Ende das Produkt von finanziellen, planerischen, bürokratischen, gestalterischen Überlegungen von anderen Leuten in der Regel ist. Und dass das, was ich ursprünglich imaginiert habe, sich im Kontext von Stadtraum vielleicht auch ganz anders darstellt, diese Erkenntnis, die kommt dann in der Regel erst, wenn man dann den Mietvertrag unterschrieben hat oder nach dem Notartermin, irgendwann wird sich das dann manifestieren. Dann müssen sich diese unterschiedlichen Imaginationen einfach abgleichen. Also das ist, denke ich, ganz interessant und wichtig für diese Quartiersebene. Und dass sich in Immobilienentwickler zunehmend auf diesen Markt der Quartiersentwicklung begeben, das ist auch interessant und das hängt sicherlich mit den mit den ganzen Kontextbedingungen, Globalisierung, aber über so um die Ecken auch mit dem Klimawandel und dem Thema nachhaltiger Quartiersentwicklung oder nachhaltigen Bauen zusammen und weiteren Themen. Das ist interessant für Investoren, sozusagen so ein Quartier der Zukunft bauen zu können, damit vielleicht auch zu werben, damit Kunden zu akquirieren. Und die Investoren sind ja auch über die ESG-Kriterien der EU angehalten, nachhaltig zu wirtschaften und zu bauen. Also die ESG-Kriterien, die ich für Environment, Umwelt, das Soziale und dann auch um eine Good Governance, also eine seriöse Unternehmensführung sich drehen, die immer wichtiger werden. Und das lässt sich eben gerade auf der Quartiersebene gut umsetzen. Also noch besser als auf der Gebäudeebene, weil man hier über Energieversorgung, was weiß ich, intelligente Entwässerungssysteme, Multikodierung von Freiflächen, eine kluge Wärmedämmung über größere Skalen hinweg, also viele innovative Konzepte reinbringen kann. Und das führt am Ende dazu, dass man auch wiederum relativ hohe Preise erzielen kann. Aber auch manche der Sachen, die man da machen kann, sind auch gut über Skalierungseffekte auch wieder Kosteneinsparungen zu erzielen. Und außerdem, vielleicht noch der letzte Punkt, ist es so, dass wir in Quartiersplanung in der Regel Funktions- und Nutzungsstrukturen mischen. Es ist also so ein bisschen diverse Struktur und damit minimiert sich das Ertragsausfallrisiko, die Nachvermietung wird erleichtert, die Wertsteigerung erhöht und so weiter, sodass das aus der Projektentwicklerperspektive ein relativ sicheres Investment ist.
Ja, ich finde es nur dann immer, das hatte ich ja auch in meine Notizen reingeschrieben, dann nochmal zu dieser Benennung von diesen Quartieren. Na, die zielen ja wahrscheinlich auch wieder ab, einfach auf dieses Zugehörigkeitsgefühl und so ein Bild, was man von der Stadt hat. Aber ja, also dass dann hier in Bremen immer diese quasi Romantisierung von Kolonialwaren stattfindet durch so ein Tabakquartier oder Kaffeequartier, finde ich schon auch. Also und das oft einfach so unkritisch dann da einfach so benannt wird, ist schon auch interessant.
Das ist sehr interessant, muss man auch wirklich, wirklich kritisch sehen. Aber aus so einer Investoren- und Entwickler- oder Vermarkter-Sicht geht es einfach nur darum, bei normalen Kunden positive Assoziationen zu wecken. Und offensichtlich weckt das dann eben positive Assoziationen, zumindest bei vielen Leuten. Vielleicht nicht bei denen, die sich mit Postkolonialismus-Diskursen befassen, aber bei anderen Leuten, die vielleicht anderen Milieus angehören und denen es darum geht, vielleicht auch ein gutes Investment zu machen, denen ist das wahrscheinlich egal. Und das triggert das einfach an.
Zu diesen Erwägungen haben wir auch eine ganze Podcast-Staffel produziert. Da verweise ich an dieser Stelle nochmal drauf. ja, also Sie hatten es ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen, seit wann eigentlich dieses Quartiersthema, 90er Jahre hatten Sie ja gesagt, so ein Thema ist. Vielleicht passt das jetzt auch gut zur nächsten Frage, also welche großen Konzepte nämlich die Entwicklung von Quartieren heutzutage eigentlich beeinflussen oder wie sich das vielleicht halt auch verändert hat in den letzten 30 Jahren?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Was sind große Konzepte? Also in der Quartiersentwicklung, denke ich, bildet sich sicherlich der gesamte komplexe soziale Wandel einfach auch ab. Und das war in den letzten 30 Jahren natürlich auch wirklich eine interessante Entwicklung. Und das betrifft natürlich auch die Ökonomie. Also eine Weile lang war sehr prominent die Global City, das Global City Konzept, wo es eben auch darum ging, wie Stadtentwicklung im Kontext der ökonomischen Globalisierung sich verändert. Aber ich würde auch noch weitergehen, würde sagen, alle großen Theorien von der Singularisierung über Resonanz bis zu Anpassung, was gerade von Philipp Stab propagiert wird, Transformation oder Ähnliches, um nur ein paar ganz aktuelle Strömungen zu nennen, die fließen da eigentlich alle mit ein in dieses Thema Quartiersentwicklung. Ich würde aber vielleicht noch allgemeiner sagen, dass insbesondere so größere Policy Papers, ich hatte das gerade schon mal angesprochen, wie die neue Leipzig-Charta einen wirklichen Einfluss haben auf Stadtentwicklung, damit auch auf die Quartiersentwicklung. Das sind ja nicht einfach nur aus ad hoc erdachte Papiere, sondern die integrieren alle möglichen Diskurslinien der letzten wahrscheinlich Dekaden und spitzen die zu sozusagen auf Stadtentwicklung. Und da gibt es natürlich gewissen Konsens, worum es jetzt vielleicht gehen soll in der Stadtentwicklung in Europa, nämlich um soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit, dass sich Stadtentwicklung in Zukunft mehr und mehr so auf verschiedenen räumlichen Ebenen abspielen wird. Und dazu gehört neben der Gesamtstadt und der Region eben ganz besonders das Quartier. Dem wird hier eine ganz besondere Bedeutung zugesprochen. Und hier wäre wahrscheinlich wirklich ein Ansatzpunkt, dass man so mal nachdenken kann über das Verhältnis zwischen Globalität und Lokalität. Es gibt ja diesen Begriff der Glokalisierung. Das ist ein Kunstwort. Das hat ja der Soziologe Roland Robertson, ich glaube, in den 80er oder 90er Jahren geprägt. Ich finde den Begriff total gut, weil er das schön verdeutlicht, dass es zwar diese Globalisierung, die Zentrifugalkräfte der Globalisierung gibt, Das fliegt alles irgendwie so auseinander. Man verliert irgendwie die Kontrolle. Aber das Lokale wird eben doch nicht obsolet, sondern gewinnt paradoxerweise vielleicht sogar auch noch an Relevanz. Man kann das sich vorstellen, wenn ein globaler Investor, über die wir gerade gesprochen haben, wenn die irgendwo 100 Wohneinheiten bauen möchten, als Magellan-Quartier meinetwegen, dann brauchen sie dieses vor Ort, um das auch umsetzen zu können. Das geht nicht ohne die Akteurinnen und Akteure vor Ort. Das geht nicht ohne das ganze komplexe Umfeld, was da ist. Und dieser Umstand gibt der lokalen Ebene eben wieder Macht zurück. Und das ist die eine Sache. Also das finde ich ein wichtiger Punkt. Also große Konzepte, also Lokalisierung oder Globalisierung und dieses Revival des Lokalen oder überhaupt das für zu verstehen, finde ich wichtig. Die andere Sache finde ich ist wichtig, das Thema der Individualisierung genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Rahmen der Entwicklung der Moderne haben wir ja eine Phase gehabt, wo das Individuum quasi freigesetzt worden ist, also starke Individualisierungsprozesse hatten, neue Freiheiten erkämpft wurden für das Individuum. Aber das hatte natürlich auch eine Kehrseite, das wissen wir ja auch. Wir haben uns in so eine Gesellschaft der flexiblen Menschen entwickelt. Das hat ja Richard Sennett dann auch mal geschrieben in seinem Buch Der flexible Mensch. Das heißt, die Individualisierung hat uns auch immer mehr unter Druck gesetzt, immer mehr gestresst, immer mehr ausgelaugt, Angst gemacht und so weiter, was ja auch als Entbettung, Entankerung in der Soziologie dann bezeichnet worden ist. Und genau hier, und da sind wir beim Thema, kommt als Opponent eben das Quartier ins Spiel, wo es eben einen klaren lokalen Bezug gibt, ein überschaubares Umfeld, eine Wohnung als Konstante, in dem man immer wieder gerne zurückkehrt, möglicherweise sogar noch soziale Netzwerke, die wiederum stabilisierend wirken oder mich davor bewahren, dass ich so in irgendwelche Isolationssituationen reinkomme. Und deswegen hat auch die Nachbarschaftsforschung im Rahmen der Quartiersforschung in den letzten Jahren wieder neue Aufmerksamkeit bekommen. Das ist auch kein Zufall. Und insgesamt Netzwerkforschung. Also das Quartier oder die Quartiersebene kann man vielleicht sagen, die springt quasi in die Bresche zwischen dem Globalen und dem Individuellen und schafft eine neue Zwischenebene, so ein In-Between, eine Übergangszone oder wie auch immer Sie das nennen möchten.
Also, dass man sich quasi selber individuell ausdrücken kann, aber halt auch nicht alleine ist, ne? Dass man halt auch gemeinsam vielleicht, wenn man jetzt in einem Quartiersprojekt von mir aus einen Gemeinschaftsgarten hat, dass man dadurch dann große Teile des Quartiers vielleicht sogar mitversorgen kann. Also, dass man wirklich auch eine Veränderung herbeiführen kann, die sichtbar ist und irgendwie kontrollierbar. Ich finde es auch total interessant, was so in Bremen gibt es jetzt an einigen Stellen so Baugenossenschaften, die innerhalb von Quartieren quasi entstehen, wo ja Leute eben auch noch mal mehr dieses Bedürfnis, ja eben auch in ihrem Lebensraum leben wollen, einfach in Gemeinschaft zu sein. Ne, dass sie zwar schon ihre einzelnen Rückzugsräume haben und so weiter, aber wieder neue Gemeinschaftsräume entstehen.
Also das ist wirklich interessant, dass Sie das so direkt ansprechen, weil das ist auch ein Thema, was mich eigentlich immer umtreibt, diese Neuaushandlung zwischen Individualität und Gemeinschaft. Und ich glaube, dass hier gerade etwas passiert. Wir können es vielleicht noch nicht so richtig benennen, aber wir wollen natürlich unsere Individualität auch nicht mehr aufgeben. Das ist ja ganz klar, das ist ja auch eine Errungenschaft. Aber ich denke, diese Hardcore-Individualisierung, die hat sich inzwischen auch überlebt. Und es gibt, das Pendel schwingt wieder ein bisschen zurück. Und ich glaube, wir sind gerade dabei, das neu auszutarieren, wie wir Individualität und Gemeinschaft besser miteinander verknüpfen können, sodass wir Best of Both Worlds haben, sozusagen. Und was Sie angesprochen hatten, Baugenossenschaften, die hier sowas machen, Urban Gardening etc., das zahlt ja auch alles ein in diese ganze Transformationsdebatte, die wir haben. Große Transformation, Dinge, die sozusagen aus Nischen vor Ort, bottom-up, entstehen und die dann im Kleinen, wenn sie in größerer Zahl passieren, auch insgesamt gesellschaftlich verändernd wirken können. Das ist ein bisschen utopisch, aber ich denke, man kann das schon sehen, wenn man mit offenen Augen durch unsere Städte geht.
Ja, da muss ich halt natürlich nur baurechtlich an der einen oder anderen Stelle auch noch mal was tun.
Auf jeden Fall, ja, genau, ja. Also wir haben zu wenige Möglichkeiten, auch wirklich in Freiräumen auch experimentelle Dinge auszuprobieren. Das scheitert dann doch häufig an planerischer Regulierung oder an gesetzlichen Regeln. Und hier müssten wir eigentlich mehr Freiräume, mehr Experimentierräume schaffen für innovative Ideen in der Stadtentwicklung, gerade aus dem Quartierskontext heraus. Ich denke immer, wir bräuchten so etwas. Es gibt ja in der Ökonomie so etwas wie Sonderwirtschaftszonen, in denen so zwar nicht alle Regeln außer Kraft gesetzt sind, aber doch einige Dinge dann leichter gehen als anderswo. Und so etwas im übertragenen Sinne und im Kleinen bräuchten wir doch manchmal doch viel stärker noch bei uns in den Städten.
Ja, das hat ja auch definitiv was mit dem Begriff des Empowerments zu tun. Na, das ist ja was Individuelles, was aber durch eine Gemeinschaft ja ermöglicht wird. Also eine Selbstermächtigung,
Ja.
die man dann eben auch räumlich, örtlich ausleben kann, ohne dass sie sanktioniert wird. Also, ne, dass dann ja eher Leute sich freuen, wenn ich da jetzt von mir aus einfach in mein Quartier einen Baum pflanze oder sowas. Und dass es dann nicht, dass man nicht Angst hat, dass es dann wieder weg, dass er wieder abgerissen wird, weil das nicht geht oder so.
Genau. Also wir dürfen natürlich keine rechtsfreien Räume schaffen, wo dann sonst irgendwas passiert. Das muss natürlich alles in dem Rahmen des gesellschaftlichen Konsenses auch passieren. Aber ich denke aber auch, dass sehr, sehr viel aber auch möglich ist. Also insbesondere, wenn sich die entsprechenden Akteurinnen, Akteure, Stakeholder oder nennen Sie es, wie Sie wollen, oder einfach jetzt aus der Berliner Perspektive, wir haben ja Bezirke und Bezirksämter. Ich will meine Straße begrünen, ich will die Baumscheiben bepflanzen, will vielleicht Zisternen hinstellen und irgendwie so ein bisschen meine Straße klimagerecht und aber auch als so einen sozialen Ort irgendwie gestalten. Wenn ich von Anfang an die entsprechenden Verantwortlichen in den Ämtern dafür gewinnen kann und mit denen gemeinsam versuche, so etwas zu entwickeln, dann geht das auch. Ich kenne also wirklich Beispiele, wo das so ist. Ich denke, das ist abhängig vom Einzelfall auch ein bisschen und von den Personen. Aber ich glaube, dass doch vieles auch jetzt möglich ist und dass man das auch machen kann.
Es dauert nur manchmal so ewig. In Bremen ist es möglich, dass man beim Amt für Straßen und Verkehr beantragt, dass Parkplätze weggenommen werden und dafür Fahrradbügel hingestellt, wenn das eben einvernehmlich mit den EigentümerInnen von den Häusern passiert. Ich habe das zum Glück durchgeboxt, hat aber fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis dann tatsächlich die Bügel da standen.
Ja, also das ist dann im Einzelfall und ein Dreivierteljahr finde ich jetzt noch irgendwie ist ja sogar noch überschaubar, weil ich glaube, man kann da tatsächlich noch viel längere Zeiträume ansetzen und das macht es natürlich schwierig, dann auch sich dafür zu motivieren und dann da auch am Ball zu bleiben. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Menschen hier in Berlin, die einen Kiezblock initiieren wollen, also so eine verkehrsberuhigte Zone, dann der öffentliche Raum viel stärker genutzt werden kann durch die Bewohnerinnen, die Bewohner. Und also da sind schon ganz, noch ganz andere Zeiträume, die da an den Tag gelegt werden müssen. Und ich bewundere das, wie lange dann manche Menschen sich auch wirklich motivieren, selbst so dabei zu bleiben und die Motivation und das Engagement aufrechtzuerhalten, immer wieder andere Menschen auch zu motivieren, auch weiter mitzumachen. Und hier, das kann man natürlich wirklich kritisch sehen. Also das müsste natürlich durch die Verwaltung auch proaktiver aufgegriffen werden und dann auch schneller abgewickelt werden. Aber dort gibt es natürlich auch Herausforderungen, zum Beispiel Personalknappheit, Ressourcenknappheit etc. Und das ist auch etwas, das man kritisieren muss, aber dann wiederum an anderer Stelle. Dafür können die Kommunen dann im Einzelnen dann auch nichts.
Ja, gut, und die Leute, die sich engagieren, ne, die müssen natürlich auch, ne, sei es die Leute kennen, die Sprache
Genau.
können, die Zeit haben. Das ist ja auch hin und wieder mal ja auch so eine Kritik, die gerade an diesen Superblocks in Berlin auch getätigt wird, so in Neukölln hauptsächlich, ne, dass da ja auch wieder Verdrängungstendenzen dann stattfinden.
Absolut. Also was man dann mit solchen Superblocks am Ende erreicht, das müsste man dann nochmal evaluieren. Also ob man dann zu einer Aufwertung und Gentrification eigentlich beiträgt oder ob es die Lebenssituation der Leute verbessert, die jetzt heute da sind, ne?
Ja, ich meine, klar, das sind super wichtige Themen, die ja nicht nur in Berlin zum Tragen kommen.
Urban Legends. Es gibt kein Über uns ohne uns. So lautet das Motto eines unscheinbaren Kiosks im Herzen des Mannheimer Stadtteils Jungbusch. Der Jungbusch-Kiosk, einst ein gewöhnlicher Verkaufsstand, hat sich zu einem Zentrum urbaner Mythen und lokaler Identität entwickelt. Vom Künstler Marcio Carvalho wurde er 2021 in ein Denkmal für die Jungbusch-GastarbeiterInnen von gestern, heute und morgen verwandelt. Erbaut in den 1960er Jahren, hat sich der Kiosk zu einem zentralen Anlaufpunkt des Viertels entwickelt. Neben dem Verkauf von Süßigkeiten und Zeitungen dient er den AnwohnerInnen als Ort der Begegnung und informeller Treffpunkt für den Austausch von Neuigkeiten, sei es auf Italienisch, Bosnisch oder Türkisch. Es gibt auch Gerüchte über ein verborgenes Archiv im Keller, das historische Dokumente des Viertels enthalten soll. Man erkennt schnell, der Jungbusch-Kiosk ist mehr als eine Bude. Er ist das schlagende Herz des Viertels. In Zeiten der Gentrifizierung vor Ort steht er als letzter Hüter alter Geschichten und neuer Träume. Er verkörpert die Seele des Jungbusch. Bunt, lebendig und voller Überraschungen. Kioske wie dieser sind nicht nur wirtschaftliche Einheiten, sondern soziale Anker in einer sich wandelnden urbanen Landschaft. Sie sind Orte des Austauschs und der kollektiven Erinnerung. Lebendige Denkmäler des Alltags, die das Wesen eines Quartiers bewahren und neu definieren. Der Kiosk, eine wahre Urban Legend.
Aber das führt uns jetzt vielleicht eigentlich ganz gut zu dem Begriff des Quartierseffekts. Vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen. Was verbirgt sich dahinter?
Das Thema der Quartierseffekte wurde schon ziemlich früh sehr detailliert und kenntnisreich von wirklich sehr renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erforscht, wie ich auf das Konzept gestoßen bin. Also es ist ein interessantes Konzept, deswegen habe ich mich damit befasst. Und obwohl es so intensiv beforscht worden ist, ist bis heute tatsächlich auch immer noch unklar, wie genau solche Quartierseffekte überhaupt zustande kommen. Aber noch unklarer ist eigentlich, wie stark dieser Effekt überhaupt ausfällt. Also es gibt schon so einen Konsens, dass es so etwas gibt, wie Quartierseffekte, auch wenn man sie sehr schwierig auch empirisch nur nachweisen kann. Ich würde am Ende sagen, aber wir sollten die Effekte nicht überschätzen und ich denke, man soll es auch nicht zur Grundlage von prinzipiellen Entscheidungen machen. Warum diese Vorrede? Weil insbesondere bei Diskussionen darum, ob wir mehr soziale Mischungen in Quartieren brauchen, wird das Thema immer wieder aufgemacht. Und das ist eine ganz interessante Diskussion und die zeigt eigentlich auch, wie häufig so Stadtentwicklungsdiskurse laufen. Warum ist das interessant? Weil soziale Mischung im Diskurs eigentlich immer so verwendet wird, wie es gerade zur eigenen Position passt. Also die Frage, die man eigentlich stellen muss, ist, wer will wen, wo, auf welche Art und Weise eigentlich mischen, um welche Effekte zu erzielen? Also welche Quartierseffekte will man denn damit dann erzielen, zum Beispiel mit so etwas? Und da wird von einigen Akteuren, also gerade von denen, die vielleicht Vermietungsverantwortung haben, mehr soziale Mischung gefordert, um eine ausgewogenere Mieterschaft zu bekommen. Dadurch gibt es mehr soziale Kontrolle, weniger Vandalismus, mehr Kohäsion in Nachbarschaften und so weiter. Ist alles gut. Damit ist aber am Ende, wenn man es dann bei Lichte betrachtet, meistens gemeint, dass sozial benachteiligte Haushalte irgendwie weniger dort wohnen sollen und besser gestellte Haushalte dort irgendwie mehr Chancen haben sollen zu wohnen. Und das betrifft dann natürlich auch relativ stark Haushalte mit Einwanderungsgeschichte. Das ist dann eben so. Und dieser Diskurs verbirgt sich dann dahinter. Und ein anderes Narrativ zum Thema soziale Mischung, das ist das Narrativ der Diversität. Da würde ich wieder sagen, das so auch aus meiner Perspektive, ja, das finde ich irgendwie gut. Statt Stadtviertel zu haben, die durch wohlhabende, vielleicht vorwiegend einheimische Haushalte irgendwie gentrifiziert werden, fordert man dann eben hier einen homogenisierenden Prozess zugunsten von Diversität und einer mehr pluralistischen Stadtgesellschaft zu fördern. Ist irgendwie gut, aber beide Narrative argumentieren im Kern, dass die Mischung zu positiven Quartierseffekten führen würde. Und das ist schon in beiden Fällen simplifizierend. Die wissenschaftliche Basis ist dünn, wie gesagt. Und wir wissen auch alle, das Spektrum an Quartieren, so zwischen Homogenität und Heterogenität, mit allen Schattierungen dazwischen, ist riesengroß. Wir können also alles finden, was wir finden wollen, wenn wir das möchten. Also jedenfalls ist da nichts, was irgendwie ein simples Mischen rechtfertigen könnte. Und wenn man mischen möchte und die positiven Quartierseffekte, die angenommenen daraus haben will, muss man viel mehr dafür tun, als zum Beispiel Belegungsquoten anzupassen. Da braucht man eine aktive Begleitung, aktives Moderieren, aktive Impulse, möglicherweise auch von außen. Also das ist so eine Sache, was ich immer damit verbinde und wo ich mich auch ein bisschen im Kontext Quartierseffekten mit beschäftigt habe. Es gibt trotzdem aber auch richtig gute Beispiele für Quartierseffekte, wenn ich das vielleicht noch anbringen darf.
Sehr gerne.
Wir haben zum Beispiel beim VHW, für den ich hier arbeite, VHW, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, eine Studie zu partizipativen Atmosphären in der Quartiersentwicklung gemacht, in verschiedenen Quartieren, im Übrigen auch im französischen Viertel in Tübingen, aber auch in Berlin, in Potsdam und in Mainz. Und da haben wir festgestellt, dass die Quartiere ganz unterschiedlich auf uns wirken. Und das hat mit einer ganzen Menge von Faktoren zu tun, zum Beispiel mit der Gestaltung des öffentlichen Raums. Ist der irgendwie einladend? Hat der Aufenthaltsqualität? Ist er möbliert? Hält man sich da gerne auf? Oder gibt es bewusst oder unbewusst wahrnehmbare Symbole oder Spuren, so Traces, wie im internationalen Diskurs, gibt es da auch eine breite Literatur dazu, zu Spuren quasi in den Quartieren, in den Städten, also Spuren zum Beispiel von nachbarschaftlichem Engagement oder auch von kommunalem Wirken im Quartier. Das können Plakate, Aufkleber, Aushänge, Einladungen sein zu irgendwas, zu Versammlungen, zu Festen und so weiter. Und das ist in den Quartieren sehr unterschiedlich und das macht buchstäblich was mit ihnen, wenn sie dort sind. Und bei unserer Studie war die Frage, sind solche atmosphärischen Kontexte dazu geeignet, die Menschen irgendwie auch zu mitmachen, zu bewegen? Also irgendwie sich zu engagieren und auch mal eine Initiative zu ergreifen. Das ist eigentlich eine zutiefst demokratische Fragestellung, die wir da mit dem Thema Quartierseffekte über dieses Forschungsfeld Atmosphären eigentlich adressiert und entwickelt haben. Und diese Effekte gibt es. Das kann man vielleicht nicht zweifelsfrei belegen, aber man kann Indizien dafür finden, dass es die gibt. Aber wie stark diese Effekte sind, das ist noch schwieriger zu beantworten.
Und klar, welche Emotionen da vielleicht auch mit in Zusammenhang stehen und von wem für wen.
Ja, genau. Absolut. Und das Erforschen von Emotionen und Gefühlen ist natürlich super spannend. Also das Projekt hatte ich jetzt ja gerade schon genannt, aber wir beschäftigen uns auch mit Nachbarschaftsforschung, gemeinsam auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir haben ziemlich viele gute Projekte zusammen schon gemacht zu diesem Punkt und hier kann man mit ethnografischen Methoden, narrativen Interviews, teilnehmenden Beobachtungen und so weiter versuchen, irgendwie so reinzugehen und diese Emotionalität zu befassen. Und gerade bei diesem Atmosphärenprojekt, was ich gerade genannt hatte, haben wir auch eine sehr beliebte Methode auch hier zum Einsatz gebracht, dass der Rief ist ja inzwischen eine anerkannte Methode der qualitativen Sozialforschung, so etwas wie zielloses Umherschlendern in der Stadt. Wenn wir das NichtwissenschaftlerInnen erzählen, werden die wahrscheinlich erstmal denken, naja, also ob das jetzt eine wissenschaftliche Methode ist, aber wir wissen da ja schon, was wir tun. Das geht ja auf eine Theorie zurück von Guy Debord aus den 50er Jahren, so ein psychogeografischer Ansatz. Und ganz ziellos ist dieses ja auch nicht das Flanieren, weil es geht ja immer darum, in Feldprotokollen die eigene Emotionalität mit den Orten im Quartier in Verbindung zu bringen und qualitativ auszuwerten. Und das kann man natürlich da sehr gut machen. Und es gibt aber natürlich noch einen riesigen Methodenspektrum, was man da noch zum Einsatz bringen kann, darüber hinaus, um so etwas wie Emotionalität, Stimmung oder vielleicht im etwas übergreifenden Modus auch Atmosphären in Quartieren zu erfassen.
Vielleicht nochmal kurz zu dem Thema so eine Methoden, aber auch diese Positionierung im Quartier, was ja auch eine große Frage ist, wo endet das Quartier, ne? Was sind die Grenzen? Was gehört noch dazu, was gehört nicht mehr dazu? Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen was dazu berichten, wie man da vorgehen kann oder wie Sie da vorgehen.
Also ich finde schon, das ist wirklich wichtig, immer wieder zu reflektieren, was das Quartier eigentlich ist, auch gerade im Kontext von Grenzziehungen. Und ich vertrete ja teilweise einen sozialkonstruktivistischen Ansatz, der ja dazu führt, dass man festgesetzte Quartiersgrenzen zunächst erstmal zumindest hinterfragen sollte. Und ich denke, das ist eine gute Leitlinie, auch für die Planungspraxis. Also irgendwann kann man ja auch wieder zu festen Grenzen kommen und die braucht man ja auch, das ist mir ja klar. Aber ich finde, zunächst einmal sollte man das reflektieren, dass das immer konstruiert ist. Die Grenze vom Stadtstatistiker ist eine andere als von der Sozialraumorientierung, ist wieder eine andere von Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie hatten mich ja gefragt, wie kann man das methodisch machen? Wir haben also auch schon Studien gemacht, wo wir über sogenannte Heatmaps in Bewohnerbefragungen, die Leute dazu gebeten haben, ihre Quartiersgrenzen aufzuzeichnen. Auf leere Karten, Stadtkarten, konnten ja sagen, okay, also das gehört hier alles so dazu und das aber wiederum nicht. Die durften also ihre eigenen Grenzziehungen machen. Wenn sie diese ganzen Grenzen dann irgendwann übereinander legen, dann kriegen sie natürlich so ein Spektrum von Grenzziehungen. Also da kriegen sie so einen Kernbereich, dann bildet sich so ein Randbereich und auch was Äußeres heraus, wo dann Leute das auch für ihr Quartier halten. Und wenn sie dann drüber legen, die zum Beispiel eine Quartiersmanagement-Grenze oder auch eine Grenze von einem Planungsraum, dann sehen Sie ganz klar und deutlich die Unterschiede. Und das ist einfach wichtig, sich das dann auch, wenn man vor Ort arbeitet, auch in der Praxis im Quartier, sich das immer wieder zu Augen zu halten. Und die Expertinnen und Experten, die vor Ort das machen, die tun das auch. Das ist mir ja klar, dass das jetzt irgendwie kein großes Geheimnis ist. Aber ich denke, das nochmal so theoretisch konzeptionell auch aus der Quartiersforschung abzuleiten und dem nochmal Substanz zu geben, ist schon sehr, sehr wichtig, weil manchmal braucht man auch eben auch Argumente, warum man hier etwas macht und dort eben nichts macht. Und manchmal braucht man auch Argumente, die genau ins Gegenteil gehen, warum man eben genau an dieser Grenze aufhört und nicht noch sozusagen andere Teilbereiche der Stadt noch mit integriert, wo die eigentlich lebensweltlich vielleicht sogar ganz wichtig und bedeutend sind für die Menschen, die da wohnen.
Ja klar, dass man halt auch irgendwie eine gemeinsame Bezugsgröße identifiziert.
Genau, genau.
Ja, oder dann vielleicht auch, also wie jetzt hier im Schweizer Viertel beispielsweise in Bremen, das ist ein Quartier, was gar nicht deckungsgleich ist mit einem Ortsteil. Das setzt sich aus zwei Ortsteilen eigentlich mehr oder weniger zusammen. Und da hat sich das dann eben auch so ein bisschen rausgearbeitet, auch über so ein soziales Stadtprojekt und dann eben über ein Quartiersmanagement. Im Zuge dessen wurde dann quasi dieses Quartier ja festgelegt.
Ja, genau. Also das ist gut, wenn man dann die unterschiedlichen Quartiersperspektiven zusammenbringt, wenn man auch klar macht, wir verstehen das darunter, andere verstehen das darunter. Und das ist absolut legitim. Meine Beobachtung ist es so, dass da auch gar kein böser Wille da ist, aber dass alle denken, ist doch klar, was das Quartier hier ist und ist doch klar, was wir unter Quartier verstehen auch, was das überhaupt bedeuten soll, Quartier, was dazugehört, welche Eigenschaften Quartier hat. Und sich hier erstmal zu verständigen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und die möglicherweise richtigen Zielgruppen zu adressieren, um hier zielgenau einfach zu arbeiten, das Richtige zu tun und nicht so knapp daneben zu langen.
Und dass man eben auch als verantwortliche Person von Planung statt was auch immer viel Zeit dort verbringt und nicht top-down das dann plant und sagt, ich habe jetzt hier ein Quartier gebaut.
Genau. Also ergibt auch sehr viel Sinn, mit Bewohnerinnen und Bewohnern auch über das Quartier und das Quartiersverständnis auch zu diskutieren. Das haben wir teilweise auch gemacht in Projekten gemeinsam mit Geflüchteten, die nun hier sich in Nachbarschaften integrieren sollten. Und das ist schon sehr interessant, was für unterschiedliche Vorstellungen von Quartier und Nachbarschaftlichkeit dann zutage treten. Und das ist auch ein sehr produktiver Diskurs.
Ja, und dass wahrscheinlich auch überhaupt in diesen Diskursen erst manchen Menschen klar wird, dass sie überhaupt in einem Quartier leben.
Ja, genau, auch das.
Und was die eigene Rolle sein kann. Ich habe nämlich auch so überlegt in den Vorbereitungen dieser Staffel, wie ich eigentlich lebe, wie ob ich sagen würde, dass ich in einem Quartier lebe oder aufgewachsen bin oder nicht. Und jetzt lebe ich ja nun mal in Bremen, lebe hier auch in sowas, was auch das Prädikat Fahrradquartier hat. Also irgendwie ist dieser Begriff schon so ein bisschen präsent. Teil von einem Quartier fühle ich mich eigentlich nicht. Ja, gleichzeitig auch dieses, ich bin in der Mittelstadt aufgewachsen, wo Sie ja auch schon häufiger waren, habe ich gehört, in Speyer.
Ja, genau.
Wo ich mich dann auch frage, gibt es vielleicht sogar so eine Stadtgröße, ab derer man überhaupt erst über ein Quartier spricht? Also ab der quasi erst sinnvoll ist, so Unterteilungen vorzunehmen?
Niemand muss sein Wohnumfeld als Quartier definieren für sich selbst. Also damit fängt das schon mal an. Also das ist auch möglich, ne? Also jeder hat eine eigene Perspektive auf das Wohnumfeld, das er eben hat. Wenn ihre Bindung zu ihrem Wohnumfeld nicht so stark ist, wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt so eine Übergangszeit und ich will da sowieso nicht länger bleiben. Und es kann sein, dass sie entweder so eine Light-Version von Quartier so in ihrem Unterbewussten haben oder vielleicht auch gar nichts damit verbinden. Und es gibt auch Wohnumfelder, die haben auch nicht viele Eigenschaften von Quartier, wie wir das verstehen, wo es vielleicht einen zentralen Ort gibt und gewisse Infrastrukturen, die man nutzen kann, eher so etwas wie kohärente Nachbarschaften, so etwas in der Art. Das mag es auch nicht überall geben. Manche Menschen wohnen ja auch im City-Bereich, im Innenstadtbereich. Das ist schon schwierig, dann sozusagen da drumherum ein Quartier zu finden, mit dem man sich dann so wohlfühlt und gut identifizieren kann. Trotzdem kann man gerne dort wohnen, weil möglicherweise einfach auch nichts fehlt. Und das ist ja auch völlig okay. Weil Sie hatten jetzt gesagt Stadtgröße, ob das mit der Stadtgröße zusammenhängt. Ich denke schon, also dass es einen gewissen Zusammenhang gibt. Aber bis in die Mittelstädte herunter würde ich dann doch sagen, gibt es schon Quartiersstrukturen. Auch wenn man jetzt nicht die komplette Stadt in sozusagen flächendeckend in Quartiere einteilen kann. Aber es gibt sicherlich Orte in der Stadt, die Quartierstrukturen haben oder quartiersähnlich dann auch so aufgestellt sind. Und nur wenn man immer weiter runter geht, in Richtung Dorf vielleicht, sehr, sehr kleine Städte, dann ändert sich das möglicherweise.
Dann ist halt das ganze Dorf das Quartier.
Ja, so zum Beispiel, ja, genau. Ich halte auch nichts davon, Städte als Stadt der Dörfer zu bezeichnen, wie es manchmal gesagt wird. Meines Erachtens gibt es das nicht. Das wäre auch nicht erstrebenswert. Ich finde, das ist ein unglückliches Narrativ, weil dahinter könnte man auch eine zutiefst antiurbane Haltung irgendwie vermuten.
Ja.
Und die würde ich mir dann nicht zu eigen machen. Also Städte und Urbanität hat natürlich durchaus große Potenziale und das wollen wir sicherlich nicht durch eine Verdorfung wieder rückgängig machen oder abschwächen.
Ja, weil, ne, den Gedanken fand ich auch interessant, ne, zu überlegen, ja, wie ist es, wenn man nur noch so funktionierende Quartiere hat und dann, was ist da noch das gemeinsame städtische und, aber ja.
Ja, also Quartiere sind ja immer ja auch in so einen städtischen Kontext eingebettet und wir können sie auch nicht verstehen, ohne die Stadt drumherum zu haben und auch zu verstehen und auch die Bezüge zueinander. Es ist wirklich ganz zentral und Städte, Großstädte bieten mich viel mehr einfach als Quartier. Es gibt eben auch, ich hatte gerade gesagt, Innenstadt, Citybereiche, wo man eben Konsumorte hat, wo man kulturelle Nutzung hat. Es gibt einen öffentlichen Raum, der vielleicht für Kulturveranstaltungen da ist oder auch für demokratische Versammlungen, Rathaus, Markt, Agora. Also all diese Dinge, die hat man ja nicht im Quartier. Und wenn wir über Stadtentwicklung sprechen und über die europäische Stadt, dann sind das alles ganz zentrale Elemente, die wir brauchen. Und das haben wir auch alles in dieser Form im Dorf nicht. Das Dorf ist dafür häufig eingebettet in Natur- und Kulturlandschaft. Und das ist auch schön und man muss das auch nicht bewerten. Das zeigt nur, dass Stadt und Land, zumindest wenn wir sehr stark mal polarisieren zwischen Großstadt und Dorf und dieses Kontinuum, was dazwischen ist, jetzt mal vernachlässigen. Aber wenn wir es so polarisieren, dann haben wir einfach vollkommen unterschiedliche Rahmenbedingungen und auch unterschiedliche Lebenswelten. Trotzdem gibt es bestimmte Basics, zum Beispiel im Bereich von Nachbarschaft, die sind überall gleich. Das ist egal, ob sie da im Dorf sind oder im Großstadtquartier in Bremen oder in Kreuzberg.
Ja, gut, und ich meine, wir sprechen ja jetzt wahrscheinlich eh hauptsächlich auch eher über europäische Zustände. Das wird wahrscheinlich global auch noch mal anders sein.
Auf jeden Fall. Ich hatte ja vorhin auch die Leipzig-Charta genannt. Das ist jetzt alles ein bisschen so im Background. International gesehen, da haben wir natürlich noch ganz andere Problemlagen wie Slum-Entwicklung und solche Dinge, die wir da haben. Und das sind natürlich sehr, sehr drastische Phänomene, die wir in Europa zumindest nicht in dieser Form so haben.
Ja, also ich würde gerne jetzt noch so auf den Aspekt eingehen, wie quasi Quartiere eben auch Aufnahmequartiere für beispielsweise geflüchtete Menschen oder migrierte Menschen sein können. Genau, also weil da ja eben auch Themen wie Segregation, Integration eben eine große Rolle spielen. Vielleicht können Sie da noch mal das ein bisschen weiter ausführen, inwieweit eben Quartiere bei der Integration oder vielleicht sogar Inklusion von MigrantInnen eine Rolle spielen.
Ja, es ist ein super wichtiges und natürlich auch sehr interessantes Thema. Inzwischen sprechen wir ja auch über Ankunftsquartiere. Das ist inzwischen ein sehr breites Forschungsfeld, das sich damit befasst. Und das liegt daran, dass die Quartiersebene, wie Sie schon angesprochen haben, tatsächlich enorm relevant ist für Migrantinnen und Migranten. Das ist ein weites Spektrum. Also ich glaube, das können wir auch nicht abschließend so behandeln, mal so ad hoc jetzt hier. Aber ein paar Aspekte würde ich vielleicht mal nennen.
Gerne.
Also erstens würde ich mal sagen, dass die Quartiersebene oder die Quartiere die Hauptintegrationsleistung eigentlich in den Städten erbringen. Das liegt an unterschiedlichen Eigenschaften, die diese Ankunftsquartiere eben haben. Also die beherbergen soziale Netzwerke, die über kulturelle und sprachliche Ressourcen verfügen, die von Zuwanderern einfach benötigt werden und die dann im weiteren Verlauf in diesem Kontinuum von Zuwanderern auch immer wieder neu angereichert werden. Und das ist extrem wichtig, weil zweitens, das hat auch was mit Heimatgefühl, mit Unsicherheit und allen möglichen Dingen zu tun. Wir müssen uns das ja mal vorstellen, was das bedeutet, auswandern, zuwandern, ankommen und so weiter. Ich meine, es sind nicht alle Menschen, die zuwandern, Flüchtlinge, aber das gibt es eben auch sehr häufig, wie wir ja wissen. Aber auch sonst verlassen die wenigsten Leute ihre angestammte Heimat freiwillig auf Dauer sozusagen. Also wir sprechen jetzt ja nicht von dem Manager, der für ein globales Unternehmen für 2 oder 3 Jahre sorgenfrei irgendwo lebt, um danach weiterzuziehen. Darum geht es ja jetzt ja gerade gar nicht. Wir sprechen von Menschen, die eben gezwungen sind, und wenn es auch wirtschaftliche Gründe sind, gezwungen sind zu sagen, kann hier nicht für meine Kinder sorgen etc. Ja, oder es gibt ganz andere Rahmenbedingungen wie Klimawandel, Kriege und so weiter. Also Zuflucht suchen, genau, neu anzufangen. Und man muss sich das, glaube ich, wirklich vorstellen wie so ein biografischer Schock. Und das kann durchaus auch extrem traumatisch sein. Und deswegen ist das vollkommen verständlich, wenn viele Migrantinnen und Migranten zunächst genau dorthin gehen, wo schon Landsleute leben, die für sie dann wiederum wertvolle soziale Netzwerke sind. Auch ein Auffangnetz, wo man sich Ratschläge und geben kann und sich weiterhelfen kann gegenseitig. In der Migrationsforschung wird das dann eben Binnenintegration genannt. Und das findet eben in solchen Quartieren statt. Und wenn solche Quartiere, wie das häufig passiert, leider als Parallelgesellschaften dann diffamiert werden, da fehlt es dann offenbar schon ein bisschen an Empathie und vor allem auch an einem systematischen Verständnis, wie Integration überhaupt funktioniert. Also wenn sich in der zweiten oder dritten Generation keine soziale Aufstiegsmobilität ergibt, dann wird es bestimmt schwierig. Und da sind wir an einem Punkt, wo sich soziale Benachteiligung verstetigt. Und dem wäre dann vorzubeugen. Da müssen wir ansetzen. Aber ansonsten sind solche Quartiere einfach extrem wichtig für Menschen, die unterschiedlichen Nöten sind und dann irgendwo ankommen wollen. Und vielleicht der dritte Punkt noch. Es ist ja auch heute so, den Begriff Integration benutzen wir ja jetzt gar nicht mehr so gerne. Wir haben jetzt auch andere Begriffe, die wir da ins Feld führen. Und Migration wird ja heute auch ganz anders gedacht und funktioniert auch ganz anders als früher. Auch hier haben wir wieder das ganze Thema Globalisierung und Lokalität, die irgendwie miteinander zusammenhängt. Also wir haben jetzt nicht mehr hier Quellort und Zielort und so hat man das vielleicht früher gemacht, sondern die Menschen haben auch mehrere Identitäten, hybride Identitäten, leben an mehreren Orten. Man spricht ja auch von Transmigration. Wir sprechen ja auch von postmigrantischer Gesellschaft und die Menschen sind natürlich an unterschiedlichen Orten zu Hause, in der neuen Heimat, bestenfalls in der alten Heimat, aber wahrscheinlich auch noch. Und manchmal sind es auch gar nicht die Nationen, sondern die Regionen oder vielleicht sogar das Quartier, die identifikativen Bezugsorte, die hier besonders wichtig sind. Und das ist etwas, damit kann man wirklich auch arbeiten, damit kann man was machen. Da kann man also die Menschen auch erreichen und sie motivieren, auch was zu machen. Ich würde an der Stelle vielleicht aber noch eine ganz wichtige Sache sagen, die hier eine Rolle spielt, aber auch bei anderen Bedingungen. Also immer gerade, wenn es um soziale Benachteiligung geht. Soziale Ungleichheit, die wir in der Gesellschaft ja leider auch nicht wenig haben, lässt sich auf der Quartiersebene natürlich nicht lösen. Das wäre ein großes Missverständnis. Also das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Ich sage das immer ganz, ganz deutlich, weil das ist schon eine Gefahr, derer man sich bewusst sein sollte, weil das schon auch manchmal benutzt wird, manchmal wissentlich, manchmal vielleicht auch unwissentlich. Also der Quartiersfokus kann dazu verleiten, Problematiken halt auch so ins Quartier umzulenken und so benachteiligte Gruppen, die vor Ort sind, in gewisser Weise responsibilisieren. Also das heißt, man macht sie für Dinge eigenverantwortlich, die sie eigentlich gar nicht beeinflussen können. Oder das Münchhausen-Prinzip. Sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen sozusagen. Nicholas Rose, der hat das mal Regieren durch Community genannt. Also, dass man quasi eine Gemeinschaftlichkeit vor Ort konstruiert, dann auch sagt, naja, ihr seid hier an diesem Ort, ihr seid Teil der Nachbarschaft und jetzt müsst ihr auch was dafür tun, dass alles eine gute Entwicklung nimmt. Das ist so aus so einer Foucault'schen Perspektive im Grunde ein repressives Regierungshandeln, so würde man es vielleicht denken. Mhm. Und damit würden wir jedenfalls die ganzen Potenziale entwerten, die vor Ort sind. Also mir ist es immer wichtig, wenn wir auch an Quartier und Nachbarschaft denken, dürfen alle mitmachen, aber es darf auch keiner gezwungen werden und es muss auch keiner gut finden. Und es sind keine Kriterien oder Kontexte, die irgendwie einen Verpflichtungszusammenhang ergeben aus sich heraus.
Ja, das ist interessant, dass Sie das nochmal ansprechen, weil klar natürlich auch die Politik von profitiert, ne, wenn da dann Verantwortlichkeiten vielleicht auch abgegeben werden, will ich jetzt natürlich niemandem unterstellen, aber ja.
Nee, klar, ja, klar. Also, aber es ist dann auch manchmal so, dass es so emergent ist, dieses System. Und da muss man eben auch hingucken, dass es nicht einfach so entsteht, weil man vielleicht auf der einen Seite die Mittel der öffentlichen Hand knapp sind oder versucht man eben auch vor Ort bestimmte Dinge zu substituieren. Das ist natürlich auch toll, wenn die Leute vor Ort selbst aktiv sind. Das ist auch für die Leute gut. Das sind Selbstwirksamkeitseffekte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sowas entsteht, dass das auch möglich gemacht wird. Aber das kann eben nicht der erwartbare Ersatz für andere Dinge sein, die nicht da sind.
Ja, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, was sind denn jetzt so, würden Sie sagen, welche Konsequenzen ergeben sich denn aus der Wissenschaft für die Planung von Quartieren?
Ach, die Frage ist eigentlich nicht so ganz zutreffend, weil Wissenschaft und Planung sind ja eigentlich keine zwei getrennten Sphären, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Vieles von dem, was in der Quartiersforschung quasi erkannt worden ist, wird parallel auch schon in der Planungspraxis umgesetzt. Ne? Um das wirklich mal ganz deutlich zu sagen und vorwegzunehmen, dass es jetzt hier kein exklusives Sonderwissen ist. Wir gucken nur aus unterschiedlichen Perspektiven auf ein ähnliches Sujet. Und ich denke mal, diese Perspektivenvielfalt, die bringt nochmal vielleicht besondere Eigenschaften oder Dimensionen von Quartier hervor. Und ich kann einfach nur sagen, also die Konsequenz vielleicht für die Planung sollte sein, immer wieder gerne in Dialog mit Wissenschaft zu gehen und diesen Austausch zu suchen und vielleicht auch ja so orientierende Konzepte, die möglicherweise erstmal sehr theoretisch wirken, einfach ein bisschen zu integrieren in die eigenen Überlegungen. Also ich arbeite immer gerne mit dem Raumtheorie-Konzept von Dieter Lepple, der so vier verschiedene Layer definiert hat, wie Raum produziert wird. Und das kann man sehr, sehr schön eigentlich auch auf das Quartier anwenden. Und in Bezug auf die Planung ist es auch eine gute Systematik, um so unterschiedliche inhaltliche Bereiche zu benennen und deren Zusammenhänge auch klar zu machen, ohne aber irgendwas zu vergessen. Und wenn ich die kurz sagen darf, ich mache es aber ganz kurz. Also die erste Dimension ist, das nennt er materielles Substrat. Das klingt super theoretisch, aber das ist natürlich genau das, mit dem Planerinnen und Architektinnen ganz besonders sich beschäftigen. Also das ist nichts Neues. Natürlich gibt es hier bestimmte Gestaltungs- und Konstruktionselemente, die sind state of the art. Wir hatten über Jan Gehl und Kolleginnen gesprochen. Also das kann man dann ja alles da reinbringen. Die zweite Dimension betrifft den regulatorischen Rahmen. Regulation, da ist die Stadtpolitik, da sind aber auch andere Regularien, auch Gesetzgebungen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Rechtslage und so weiter, inwieweit man Handlungsspielräume hat, das alles also ist hier drin. Oder auch Förderkulissen bis hin zu Baunormen und Bebauungsplänen. Also das ist das. Und der dritte Aspekt, die soziale Ebene. Also neben diesen Sachen sollte man aber eben auch das ganze Thema Nachbarschaft, Sozialkapital, wo wir gesprochen haben, auch nicht aus den Augen lassen, weder bei Neubauplanung noch bei Bestandsplanung. Und last but not least, und das wird dann doch häufiger vielleicht mal etwas übersehen, ist eine symbolische Dimension. Also die Bedeutung von Quartieren, das Image, aber auch die Bedeutung von einzelnen Orten im Quartier, auch solche, von denen man es vielleicht gar nicht denkt. Vielleicht der Vorplatz vom Supermarkt oder irgendwie sowas, wo sich Jugendliche halt treffen. Warum auch immer, außer diese jugendlichen Gruppen versteht das keiner, warum genau dort. So etwas zu wissen und sowas zu spüren, wo das ist, also dass das auch emotional aufgeladen ist, das sind ganz wichtige Sachen. Wenn man weiß, das wirkt immer alles zusammen und das ist alles miteinander untrennbar verschränkt. Und wenn man eine Ebene nicht mit denkt, dann wird man auch die anderen Ebenen nicht richtig ausrichten können. Dann ist man schon ein kleines Schrittchen weiter, denke ich, und nähert sich sozusagen diesem Mikrokosmos-Quartier dann doch immer mehr an. Und das ist eben auch immer ortsabhängig und immer unterschiedlich. Und wenn man sich auch noch mal klar macht, dass Quartiere auf ihre Art so eine Fuzziness haben, also so eine Unschärfe, wir hatten über die Grenzziehung gesprochen, die halt nicht so richtig funktionieren. Und wenn wir anerkennen, dass auch WissenschaftlerInnen, PlanerInnen vielleicht gerne irgendwelche Grenzen hätten, aber das nicht so funktioniert, wie das uns angenehm wäre, haben wir auch schon an Reflexion zugelegt. Und vielleicht reden wir dann eben nicht aus unterschiedlichen Richtungen von Quartier in der irrigen Annahme, dass wir schon alle da auch das Gleiche drunter verstehen werden. Also das hatten wir ja auch schon mal besprochen vorhin. Und ich denke, das kann man so ein bisschen mitnehmen. Ich würde aber vor allem für einen offenen Dialog auch zwischen unterschiedlichen Disziplinen der Praxis, den PlanerInnen, aber auch wissenschaftlichen Disziplinen plädieren.
Sehr gut. Was sind denn die Themen der Quartiersforschung von morgen und übermorgen? Oder woran forschen Sie jetzt gerade?
Also die Themen von morgen und übermorgen, das wäre schön, wenn ich das wüsste. Das wäre so, wie wenn man die Lottozahlen von übermorgen wüsste und dann würde man denken, alles klar, da setze ich jetzt alles drauf. Also ich denke, was schon angedeutet worden ist in unserem Gespräch, Sie hatten das auch so auch immer wieder reingebracht, das Thema der großen Transformation, das wird, denke ich, auf der Quartiersebene, das wird immer weiter eine immer stärkere Rolle spielen, denke ich, Klimaanpassung, Schwammstadt, Hitzeinseln und so weiter, die ganze Palette von Themen, die wir da haben. Ich denke auch, das Mobilitätsthema wird immer wichtiger, auch wenn das überhaupt nicht mein Forschungsgebiet ist. Ich denke, das ist nicht mal so sehr die Elektromobilität, sondern das autonome Fahren. Ich denke, das könnte die Rahmenbedingungen für Stadtentwicklung und auch für Quartiersentwicklung noch gehörig durcheinanderwirbeln. Ich glaube, da müssen wir ganz viele Sachen irgendwie neu denken. Mein Gefühl ist auch, dass wir, weil wir ja den Klimawandel haben und der sich auch immer stärker jetzt so richtig bemerkbar macht und er lässt sich nicht mehr so wegdenken und wegdiskutieren, dass wir auch technische Innovationen haben werden, die wir jetzt noch nicht absehen können und die auch einen großen Impact haben könnten auf Quartiersentwicklung. Dazu gehört vielleicht Digitalisierung. Wir haben schon Forschungen gemacht oder machen jetzt in den letzten Jahren zum Thema Nachbarschaftsplattformen zum Beispiel und inwieweit digitale Tools Nachbarschaft irgendwie befördern können. Aber zum Beispiel auch effizientere erneuerbare Energieerzeugung, effizientere Wärmedämmung für Altbauten oder für denkmalgeschützte Gebäude und solche Sachen. Also das wird sicherlich einiges verändern. Und ich kann mir auch gut vorstellen, um auf die Diskussion, die wir vorhin hatten, die mir ganz wichtig ist, nochmal zurückzukommen, dass wir gesellschaftlich auch größere Veränderungen spüren werden, gerade auch im Hinblick auf Individualität und Gemeinschaft. Sie hatten den Begriff Zusammenhalt vorhin genannt. Aber auch im Hinblick auf nachhaltigeren Konsum, Suffizienz und solche Themen, dass das auch ein starkes Veränderungspotenzial in sich trägt. Also im Moment das Thema, wo wir im Moment wirklich intensiv dran sind in der Forschung, das ist das Thema Resilienz tatsächlich. Wie können wir Quartiere resilienter aufstellen? Das Thema Nachbarschaft, das ist seit ein paar Jahren wirklich ein großes Forschungsthema bei uns. Und wir beschäftigen uns auch mit so Fragen von Disruption und unsicheren Umfeldfaktoren und wie man damit in der Stadt und der Quartiersentwicklung gut umgehen kann. Also so planen, bauen und entwickeln in Zeiten von multiplen Krisen. Also das ist schon so ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, das ist auch sicherlich noch ein Thema für morgen. Wenn ich jetzt irgendwie mir wünschen dürfte, wäre, dass das vielleicht dann übermorgen nicht mehr so ein großes Thema sein könnte.
Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz.
Gut, ja.
Wir verlinken natürlich auch Ihre Links, wie man Sie erreichen kann und Ihre Forschung eben auch auf der Spur bleiben kann. Dann ja, vielen lieben Dank für das sehr informative Gespräch, Herr Schnur, und alles Gute für Sie.
Ja, ich bedanke mich auch sehr, wünsche Ihnen auch alles Gute. Ich fand das sehr spannend und finde es jetzt ein bisschen schade, dass wir schon zu Ende sind.
Ja, vielleicht können wir noch mal irgendwann in Teil 2 einsteigen.
Wunderbar. Dankeschön.
Gut, Dankeschön.
Das war's schon wieder für die erste Episode der 8. Staffel. Ein großes Dankeschön geht raus an Professor Dr. Olaf Schnur für das spannende Gespräch. Und in der nächsten Woche geht's direkt weiter. Und zwar zu dem Thema Planung bedürfnisgerechter Quartiere. Im Gespräch ist dann Professorin Agnes Förster, Expertin für Städtebau und Planung. Vielen Dank an euch fürs Zuhören, ihr tollen ZuhörerInnen, und bis zur nächsten Episode. Tschüss!
Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung: Celine Schmidt-Hamburger in Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Technische Durchführung und Recherche: Finja Baum. Social Media und Recherche: Annika Kraut. Sprecherin: Lena Bünker. Sounddesign: Matthias Kloppe. Design: Lars Meckel. Ein Format des Bremer Zentrums für Baukultur und der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung.